Wir hatten da eine vom Neuen Forum eine Versammlung hier im ganz in der Nähe, in der Puschkinstraße, in der Studentengemeinde. Und da hatten sich wieder viele Bürger zusammengefunden und hatten also da eine Bürgerversammlung durchgeführt. Ich weiß nicht, worum es ging. Jedenfalls war da eine seltsame Atmosphäre. Wir, Thea Ilse und ich, wir hatten diese Veranstaltung da zu leiten, saßen da vorne und wir wussten überhaupt nichts. Das war so, 18 Uhr kam ja das im Fernsehen so, und da hatten wir schon die Veranstaltung vorbereitet und saßen da bisschen wie Peak 7 drum, weil die Leute irgendwie eine Unruhe hatten und sagten, was wir nun zur Bornholmer Straße sagen in Berlin, das wussten wir ja alles nicht. Das, was jetzt in Berlin los ist, und wir dachten an die Sachen mit runden Tisch oder sowas, dass es da was Neues gäbe, und hatten da vor uns hingestammelt. Und dann lief die Versammlung auch recht schnell auseinander, und dann kamen wir nach Hause und haben dann gesehen, was da passiert ist. Das war schon ganz putzig.
Was hat Sie da bewegt in dem Moment, als Sie das erfahren haben?
Na, einfach, das war so ein Moment, wo wir alle gesagt haben, Wahnsinn, ja, das ist verrückte Zeiten, Wahnsinn.
Also eher Überraschung, hätte man nicht gedacht, dass es möglich ist.
Unglaublich, ja, das ist, man hat alles andere sich vorstellen können zu dem Zeitpunkt noch, aber dass die Grenze jetzt von denen aufgemacht wird, das war für uns ja unglaublich, irre, wahnsinnig.
Sie sagen gerade, man hat eigentlich sich alles Mögliche vorgestellt. Gab es solche Illusionen vielleicht, die Sie damals gehegt haben, gerade in dieser Zeit, was vielleicht passieren könnte, wo man gemerkt hat, es bewegt sich was und es wird etwas beweglich gemacht, wo man eventuell Einfluss nehmen könnte, etwas umgestalten, etwas anders machen, etwas der Gesellschaft in irgendeiner Form bieten, was vielleicht ihr gefehlt hat, was man glaubte, dass es ihr fehlt?
Na, etwas anders machen, das war die Losung, die jeder in sich hatte. Etwas anders machen, dass hier was anders gemacht werden müsste, war klar. Was?
Aber was?
Das war völlig unklar.
Hatten Sie damals eine Antwort parat auf aber was?
Naja, also was wir nicht wollten, das war ja klar. Also, dass die Bevormundung, die Stasi, Überwachung und die Unfreiheit aufhört, dass wir rauskommen, das war klar. Also das, so geht es nicht weiter. Und dass wir von dieser Mittelmäßigkeit immer wieder in die Mittelmäßigkeit verfrachtet wurden, das wollte keiner mehr. Und das war klar. Aber wie sich das ablösen sollte, das wussten wir nicht. Wir waren ja immer der Meinung, der Weg kommt beim Gehen. Und gerade das neue Forum, die Bürgerbewegung, war ja nicht einfach nur eine Machart, war nicht nur einfach eine Versammlungsart von Leuten, sondern es war auch ein Programm. Also wir diskutieren frei, wir finden im Austausch miteinander eine Lösung für alle Probleme. Und also das war schon zu diesem Zeitpunkt für uns Erlebnis geworden. Also der 9. November, das war eigentlich schon für mich das Ende der Wende, wenn ich jetzt so zurückschaue. Ja, die heiße Wendezeit, die war für mich der September 1989. Und da das erste Erlebnis, dass man also ganz konkrete Fragen im Dialog auch mit dem Gegner anspricht und dass wir untereinander auch uns aus diesen Nischen zusammengefunden haben und völlig unterschiedliche Menschen ja plötzlich sagen, wir müssen einfach miteinander reden und die zwingen, dass die auch mit uns reden, ja, dass Politiker Moderatoren sind, nicht Alleswisser, Allesbestimmer. Das war eigentlich das Ziel, das war das, was wir gesucht haben. Und die damals aktiv gewesen sind, die sind vielleicht doch so geblieben. Viele sind es ja nicht mehr. Die Verrückten von damals, diese verrückten Träume hatten, die das Koordinatensystem des Betrachten ändern wollen. Und das ist ja verrückt sein eigentlich, ja, verrücken. Wir haben ein schönes deutsches Wort, verrücken, woanders in England heißt es crazy oder so, das ist doch was ganz anderes. Wir haben ein Wort dafür, dass man einfach über die Wirklichkeit sozusagen eine neue Sichtweise ausbreitet und sagt, wir sehen die Dinge jetzt mal ganz anders. Wir sehen sie mal von der Seite von oben. Wir lassen den Fluss in andere Richtung fließen und das, wir müssen das mal ausprobieren. Mhm. Und diese Verfahrensweise führte dann auch zu Ideen, die neue politische Möglichkeiten öffnen. Runde Tische waren ja nur zeitweise attraktive Möbel, aber so diese Art, den anderen ausreden zu lassen, sich den nicht zu verketzern, zu verteufeln, einzusperren, weil er eine andere Meinung hat. Das anders denken, anders sein dürfen, das war ein Erlebnis der Wende und das war für viele von uns schon Ziel. Die Pragmatiker, die waren bei uns in der Minderzahl, die haben sich natürlich durchgesetzt. Also wenn ich überlege, wer damals so diese Kontaktleute des neuen Forums waren und wie auch die Leute von der SDP damals und vom demokratischen Aufbruch und von Demokratie jetzt, also ich treffe viele noch in Halle, aber Politiker sind die alle nicht geworden. Mhm.
Woher meinen Sie denn, kam denn eigentlich diese Kraft, dass man versucht hat, also dass man in dem Moment, also 89, 90, diesen Moment genutzt hat, dass man gesagt hat, eben das, was Sie gerade formuliert haben, also sich zusammenzusetzen, zu diskutieren und eventuell gemeinsam zu gestalten, also einfach in ein Gespräch zu führen, auch mit Politikern, denn das ist ja erstmal ein relativ fortschrittlicher Gedanke, den die DDR jetzt so nicht gehegt hat, lange Zeit. Wo kam der Impuls her, Ihrer Ansicht nach?
Modern könnte man sagen, einfach, yes, we can. Dieses Gefühl, ja, wir können das. Das geht. Das war ja ein Erlebnis, was wir nie gehabt haben. Ne? Es ging ja nichts. Es ging in diesem Staat ging es nicht mehr richtig. Es ging nichts mehr richtig. Und mit uns selber ging auch nichts. Wir waren irgendwo alle in einer Sackgasse angekommen. Und plötzlich, dass die Sackgasse sich öffnete, dass da überhaupt Wege rausgingen. Das war das Erlebnis und das formte dann auch die Fähigkeiten und den politischen Genius in vielen, die damals so plötzlich da vor den Leuten standen und Reden hielten und andere begeisterten. Das war also phänomenal. Ja.
Hatten die Montagsdemonstrationen da auch Auswirkungen drauf, dass das einfach sich bündelte auch und stärker wurde?
Ja, die Montagsdemos waren sozusagen der Höhepunkt der politischen Kultur waren sozusagen die Rituale, die uns so als die Messe immer wieder gestärkt haben mit dem Vertrauen in uns selber. Das war ja wichtig, dass man also gesehen hat, das sind nicht einfach bloß ein paar Hanseln, die sich da in irgendwelchen Versammlungen treffen und in Hinterzimmern so Politclubs veranstalten, sondern es sind Tausende. Mhm.
Wann war denn für Sie persönlich so der Moment, wo Sie so vielleicht auch innerlich gespürt haben, dass es nicht so funktioniert, ja, also dass es so vielleicht auch nicht länger weitergeht, also auch ganz für Sie persönlich, auch in einem Lebensweg, den man sich vielleicht auch gestalten will und wo man an Grenzen stößt, wo Sie auch gemerkt haben, hier geht's für mich nur schwieriger weiter. Gab es so einen Moment überhaupt?
Es gab immer mal so Momente, wo man das gedacht hat, also das war ja immer eine Kaskade des Resignierens und des Verzweifeltseins, dass sich da nicht ändert. Es gab so Augenblicke einfach, wo man konfrontiert wurde mit der Unnachgiebigkeit der herrschenden Mittelmäßigkeit und funktionierenden Bosheit, sage ich mal, dort des Funktionärsklüngels, die nicht lernen wollten, die sich nicht ändern wollten. Da gibt es viele, viele persönliche Erlebnisse, die man dann einfach so im Beruflichen hatte, aber auch so ganz, ganz privat. Also für mich waren zum Beispiel immer, war es fast so ein Schmerzensritual, mir immer anzugucken zum 1. Mai, wie so diese Übertragungen aus den Hauptstädten des Ostblocks dann im Fernsehen kamen, diese Paraden und dann hörte man so die alten Arbeiterlieder und man sah dann diese müden Massen da an Greisen vorbeiziehen, die also so paradox wirkten in ihrem Herrschaftsanspruch, das war also für mich, mir kamen immer mal die Tränen. Ich komme so aus dem, mein Vater war Kommunist gewesen und dem war das schon alles so heilig und ich habe das mal erlebt, wie das in dem glühte und ein bisschen was davon hatte ich auch. Und dann immer diese Parodie eigentlich auf die Idee, das hatte mich schon immer ziemlich berührt. Es gab viele Tiefpunkte. Und dann plötzlich in der Wende war das eben so die Kraft der Schwachen oder die Kraft der Masse, die einen so begeistert hat. Und die Toleranz vor allen Dingen. Ja. Mhm. Dass plötzlich, dass man sich äußern konnte und die anderen haben das angenommen und man durfte zuhören. Und es war für mich also das unerwartet, dass es sowas überhaupt gibt.
Mhm. Wann war denn eigentlich der Moment gekommen, dass wo Sie auch wahrgenommen haben hier in Halle, dass plötzlich nicht mehr gerufen wurde, also dass quasi die Zielsetzung dieser ganzen Bewegung plötzlich eine andere geworden ist, also dass man nicht mehr rief, wir sind das Volk, sondern wir sind ein Volk. Wann haben Sie das so wahrgenommen und vor allem, wie war dann hier auch so die Reaktion drauf, hier in diesen Kreisen in Halle? Oder auch Ihre persönliche, also war das was, was man da mitgetragen hat oder war das eher auch was Unerwartetes, wo das Ganze ein bisschen aus dem Ruder lief? Wie können wir das beschreiben?
Also das war für mich wahrnehmbar erst nach dem 9. November. Die Montagsdemonstrationen, die ritualisierten sich ja auch. So, das war dann einfach eine gute Gewohnheit geworden, dass man sich am Montagabend dann im Hansaring traf. Und ich kann mich erinnern, das führt jetzt wieder zu den verrückten Zeiten, zu den Verrückten in den irren Zeiten. Also ich kann mich erinnern, dass dieser Ruf, wir sind ein Volk, traue ich mal gar nicht zu sagen, aber da ist für mich nachweislich bei einer Erinnerung das erste Mal von einem Verrückten gerufen worden. Und ich kann mich erinnern, wir standen da oben auf dieser Tribüne am Hansaring und es war seltsam, waren drei Ärzte, die da hintereinander standen und mein Kollege Brockmann, der dann bei der SPD lange Zeit auch im Stadtrat war und Georg Lebeck, das ist ein Internist aus Halle, der war beim Demokratischen Aufbruch, glaube ich. Und dann kam ich vom Neuen Forum, es war da immer so ein bisschen so die Reihenfolge der Redner, dass jede Organisation einen hatte, der was sagen sollte. Und wir haben das dann immer an diesem runden Tisch oder in dieser Organisationsgruppe für ein bisschen besprochen, damit wirklich auch die Standpunkte ausgetauscht werden konnten, dort von der Rednertribüne her. Ja, und wir standen so alle drei zusammen, haben uns unterhalten, wir waren noch nicht dran. Und da kletterte einer, die Fahne hoch. Da ist doch dieser Kreis und dieser Zylinder da in der Mitte, wo sich die Fahne so ineinander kringelt. Und da klettert einer hoch und das sah ja ganz gefährlich aus. Und der brüllte immer, wir sind ein Volk, Deutschland, Deutschland. Und da sagte, ich weiß nicht, wer von den beiden sagte, guckt euch doch mal den Hirnamputierten an. Und dadurch zuckt es mich. Ich wusste nämlich, dass es tatsächlich jemand war, der ja ein Hirntumor gehabt hat und vorher operiert worden war. Wir waren sehr froh, dass das alles so gut gegangen war bei ihm. Und es war ein netter junger Mann, den ich so kannte, weil er in so einer Rehabilitationsbrigade da in der Poliklinik auch gearbeitet hat. Und der rief da immer, wir sind ein Volk. Und das war für mich also, ich traute mir sowas nicht zu sagen. Das ist ja, man kann ja sowas nicht diskriminieren. Habe das auch jetzt noch nie danach wieder so irgendwie jemand erzählt. Bloß jetzt in dem Zusammenhang irre Zeiten. Mhm. Da ist mir das so ins Gedächtnis gekommen. Ja, und ich sehe das auch überhaupt nicht jetzt diskriminierend oder sowas. Das ist doch, wir sind ein Volk und es ist auch gut so. Das wissen wir heute. Und es hat aber eben auch jeder gerufen. Und es war verrückt eigentlich, sich sowas vorzustellen, dass wir wieder ein Volk sind. Und das war, also wie gesagt, dieser Ruf, der Hirnamputierte, der der wirklich jetzt krank gewesen war, der rief es dort, der war wieder ganz gesund. Ja, und es war eben so ein einfacher, lieber Junge gewesen und der hat es gerufen. Ich dachte bloß, Mensch, wenn ihr wüsstet, ja, es ist so, es ist einer, der dann...
Tatsächlich passte das, war das. Ja, können Sie zurückdenken so an diese Zeit auch, die plötzlich eigentlich so ganz neue Möglichkeiten eröffnet hat? Also das heißt, es ging ja los mit diesem Mauerfall, dann wusste man wahrscheinlich eine längere Zeit auch erstmal nicht, was passiert, ob denn das überhaupt so bleibt, dass die Mauer offen ist, ob sie dann doch wieder, also ob sich die Dinge doch wieder ganz schnell ändern. Also man war ja, glaube ich, erstmal auch noch misstrauisch, wie überhaupt sich die Regierung der DDR überhaupt verhalten wird, wie auch Russland sich verhalten wird. War wahrscheinlich erstmal eine Zeit der Unsicherheit, die sich anschloss. Wie haben Sie das empfunden, vielleicht auch bis Ende des Jahres?
Also, dass die Mauer wieder zugeht, das hat wohl keiner angenommen. Also diese Angst, so hatte ich und hatten die ich kannte, eigentlich nie. Das wäre ja dann eine wirkliche gewaltiger Volkszorn geworden, wenn die das hätten versucht zuzumachen. Das war passiert. Wir sahen das ja eher mit dem weinenden Auge, so, weil diese wunderbare Entwicklung untereinander, sich Gedanken zu machen über den neuen Staat DDR, über das freie Land DDR, damit quasi einen Abbruch hatten. Dann war die Richtung klar und das neue Forum ist ja daran eigentlich auch zerbrochen und dezimierte sich gleich merklich, dass also alle diese, die jetzt politisch das wollten, eigentlich nur das wollten, für den es wichtig war, die verließen natürlich dann diese Organisation, die in der Frage sich nicht eins war und lieber diesen eigenen Weg hier wollte. Und das waren ja so die Protagonisten, so Bärbel Bohler und so, die sich sofort eigentlich da eher bedenklich dazu äußern. Denn das, die arbeiteten noch an der Verfassung. Ja. Für uns war so der Höhepunkt gewesen, der 4. November, die große Demonstration in Berlin. Das war großartig. Und da dachten wir, mit diesem Schwung geht das jetzt weiter. Wir machen ein selbstständiges, freies Land, das also die Vorzüge des Sozialismus mit der Demokratie vereinbart. Das waren so Träume, ja. Es ging dann anders, aber die Gefahr, dass das wieder zurückgedreht werden konnte, die Grenzen wieder zu gemacht werden konnte, das hatten wir eigentlich nicht. Schon zu dieser Zeit hatte jeder das Gefühl, dass hier ein Machtwechsel stattfinden wird. Das war ja auch klar. Annika war ja schon weg und Grenz wurde nicht mehr so ernst genommen, wurde nicht mehr als der Gegner gesehen, der jetzt also mit Gewalt und mit Blut und Terror diese Revolution zerschlagen wird, wenn es eine Revolution war.
Das wäre auch nochmal eine Diskussion, ne, wenn es eine wäre, was man für ein Wort dafür finden kann. Beziehungsweise die Frage ist ja auch, ja, also gab es dann auch gewisse Ängste, ja, also die man in dem Moment doch auch hatte, weil man wusste ja schon, dass die DDR auch relativ restriktiv gegenüber von Dissidenten, sage ich mal so, oder von Leuten, die überhaupt anders denken, ja, vorgegangen ist und das ein relativ weit gefächertes Netz an Überwachung war. Gab es Ängste so auch in dieser Zeit so unter Ihnen?
Also die Ängste, die waren ja das, was wir kannten aus der DDR, was uns immer in die Nische zurückgedrängt hat und dann nur am Biertisch oder bei der privaten Feier, da war dann großer Mut da. Aber es gab natürlich auch, es gab Leute wie zum Beispiel Frank Eigenfeld oder Heidi Boley und der Matthias Waschitschka, die in dieser Vorbereitung, sagen wir mal, der neuen Bürgerbewegung schon in der DDR aktiv gewesen waren. Und die haben mir persönlich also durch ihre Nüchternheit, durch ihre Überzeugung, dass man das machen muss, eigentlich auch recht schnell den letzten Rest von Angst ausgetrieben. Gerade Frank Eigenfeld, der machte das alles so normal, so ruhig, so gelassen, der sprach mit denen, mit seinen Bewachern, mit seinen Verfolgern. Und wenn der mit seinem Auto da am Riebeckplatz, da am Thälmannplatz stehen blieb und das Stasi-Auto muss auch stehen bleiben, dann ist da hinterher gegangen, hat er nicht mal, es geht nicht weiter hier, man muss nicht abschleppen oder so. Also es war, der war so ein normaler Mensch geblieben dabei.
War fast auch mit Humor dann auch.
Ja, mit Humor, mit so einem stillen Humor, mit so einer Normalität. Das ist richtig, was wir wollen. Das ist menschlich, das ist, so geht es nicht weiter. Er wollte doch auch, dass das besser wird, so in diesem Grundton der Überzeugung. Diesen Brustton da, des Wahrhaftigen, war da eigentlich die Angst nicht am Platz. Ja, das war toll, das zu erleben. Das war ja nicht nur, der Mut multiplizierte sich natürlich dann auch. Ja,
Haben Sie darüber reflektiert nochmal, weil wir gerade gesprochen haben, auch Revolution, will man das so nennen oder nicht? Was für ein Wort würden Sie denn als passend finden für die Zeit?
Ja, ich finde Wende schon ganz gut, auch wenn das so ein bisschen abgestanden, abgeschmackt ist. Revolution, wenn man sich so von den Revolutionsbegriffen, die uns in der Schule eingetrichtert wurden, mal trennen könnte, und das macht man natürlich jetzt auch, dann war es schon eine Revolution, eine Wende. Das Unterste zu Oberste kehrte, das in jeder Revolution drinsteckt, das ist da schon passiert, das war schon dabei.
Und gab's so in diesem Moment neue Möglichkeiten, die sich eröffnet haben für Sie, auch also einfach eine neue Definition des Begriffs Freiheit?
Freiheit wurde erstmals fassbar, ja. Also die bis dahin waren nur die Gedanken frei. Und manchmal nahm man sich ein Stück Freiheit, probierte das aus, aber Freiheit erlebbar als Wahlfreiheit, sich für dieses oder jenes zu entscheiden und sich die Leute auszusuchen, mit denen man zusammengehen will, die Leute, die einen regieren sollen, auszusuchen und auch das Land auszusuchen, in dem man leben will, darüber kann man in den Gedanken nicht spekulieren, um es erlebbar zu machen, um es zu erfahren, da muss es einfach wahr sein, da muss es passieren. Und das war schon so, dass also Freiheit war bis dahin ein abstrakter Begriff. Und wir nahmen uns manche Freiheiten und waren glücklich über diese kleinen Versuche, nicht immer mitzuschwimmen, aber richtig jetzt auch die Verantwortung der Freiheit, auch die Last der Freiheit zu spüren, dass ich eben wählen muss, dass ich nicht einfach bloß sagen kann, der Zwang ist es, der mich zu dem macht, was ich jetzt bin, sondern ich bin so, wie ich es mir jetzt ausgesucht habe, wie ich das war. Das war das Erlebnis, was man erst in der Wende hat. Und zwar, muss ich sagen, wirklich in diesen 4 Wochen, das war für mich die Zeit der Revolution, von Anfang September bis Ende Oktober. Das waren die Zeiten der eigentlichen Wende, der Revolution.
Ich erinnere mich sehr an bestimmte Bilder, so die mir im Kopf rumschwirren, wo man sich manchmal denkt, konnte man das abschätzen damals, was eigentlich jetzt auf einen zukommt. Ja? Also Bilder im Sinne von das, was die kommenden 2, 3, 4, 5 Jahre passiert ist, also mit dem Gebiet der ehemaligen DDR, konnte man so auch schon einen Blick drauf wahren, auf das, was da das bedeutet, also konnte man das absehen, diese Reichweite, die das eigentlich hat und die Konsequenzen vor allem auch, also die positiven, aber auch eben die vielleicht die eher unschönen.
Also ich habe keinen in Erinnerung, der so sehr visionär war, dass er nur ahnte, was passieren wird, was kommt, wie dieses Land aussehen wird in 20 Jahren. Es war für uns ja manches verwunderlich, wo wir heute sagen, also das ist doch aber ganz klar gewesen. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, dass Peter Sodann mal irgendwann im Oktober sagte, da wüsste ja auch nicht, was kommt hier in der Kultur oder sowas, ob das nicht vielleicht mal wieder in Sachsen-Anhalt gibt oder irgend sowas, irgend so ein Land. Da haben wir alle gelacht. Also selbst diese simple, vielleicht doch schon naheliegende Organisationsstruktur, also wenn diese DDR sich wandelt, dann wird sie vielleicht anders zerstückelt. Nicht mehr in diese Bezirke, sondern irgendwas wird da auch neu sein. Ne? Also da haben wir so gelacht, dass man so zurückkehren kann zu diesem Sachsen-Anhalt. So dieses hat ja was von Fürstentum oder so. Wir haben uns das einfach nicht vorstellen können. Mhm. Wir haben viel ausprobiert. Zum Beispiel eben solche Sachen einfach, die begeistern sollten, die einfach so Richtung geben sollten. Ich kann mich erinnern, dass wir also in einer kläglichen, kleinen, aber ganz vergnügten Gruppe mal in der Silberhöhe die Straße der Waffenbrüderschaft dann in einem feierlichen Akt umbenannt haben in Schwegallee. Das war für uns einfach so, das war so die Vollendung, so ein bisschen der Friedensbewegung. Ja? Solche einfachen Dinge, naja, die sind für uns Programm genug gewesen. Mhm. Aber wie das aussehen wird, das hat sich, glaube ich, keiner so richtig vorgestellt.
Gibt es denn was man so heute gerne so sich zurückwünscht? Also das ist leider immer die Frage, die sehr oft so kommt auf diese Art und Weise, aber irgendwas, was man vielleicht hätte gerne mitgenommen, sagen wir es mal so, gibt es wo Sie sagen, das hätte ich eigentlich ganz gerne so aus diesem System der DDR mit rübergenommen in das, was wir heute leben, in diese Bundesrepublik Deutschland, das wäre mir am Herzen gelegen, das wäre was ich gerne auch weitergegeben hätte an diejenigen, die nach mir kommen.
Kann ich nicht viel nennen. Vielleicht, was ich mir manchmal wünschen würde, wäre, dass man in der Unfreiheit, in der festen Bahn seiner Lebensverhältnisse, in die ja viele Menschen jetzt gezwungen sind, ja, wenn man arbeitslos ist, wenn man im gewissen Alter mit 50 oder sowas kaum noch eine Perspektive hat und sich dann auf die Rente vorbereitet. Also wenn man in dieser Unfreiheit sich entscheiden zu können, wenn man in diesen jetzt gefügten Lebensumständen ein bisschen was von dem Improvisationstalent, von der Freiheit wider Willen der DDR noch hätte. Ja? Wenn man da also sagen würde, Mensch, wir kriegen das schon zusammen irgendwo hin und wir müssen uns das schon noch ein bisschen schön machen, dass man nicht so diese vorgegebenen Billigangebote immer bloß nutzt, sondern sieht, wo ist da noch was Schönes, wo ist was Kreatives für mich zu tun. Also das war sicher so ein allgemein verbreiteter Lebenszug in der DDR, dass jeder so für sich was hin improvisiert hat und so sein kleines Glück sich selber machen konnte, dann natürlich auch mit Schein und billig angeboten. Aber irgendwo würde ich mir davon ein bisschen was wünschen, aber sonst eigentlich nicht viel. Ich kann von der DDR nicht viel zurücksehen. Also schon auch so, was das Sozialsystem und so betrifft, das merken wir, dass das vieles auch davon hohl war und nicht unbedingt eine Sache war, die tatsächlich ein Fortschritt als zukunftsweisendes Modell zu sehen war.
Ich ahne ein bisschen, dass es fast eine unnötige Frage ist, die ich Ihnen stellen will jetzt. Nämlich, hatten Sie jemals den Gedanken, vielleicht auch einfach die DDR zu verlassen, wegzugehen und zu sagen, hier kann ich eigentlich das, was ich gerne mir vorstelle, an meinem Leben gar nicht entfalten, das kann ich überhaupt nicht umsetzen?
Nee, eigentlich nie. Also das ist vielleicht eine Besonderheit, die ich mit vielen anderen teile, dass ich eigentlich nie weg wollte, nie gewusst hätte, wohin. Also ich wusste eigentlich, dass es uns in diesem Ostblock noch relativ gut geht, in der DDR. Also nach Polen oder nach Russland wäre ich nicht ausgewandert. Und im Westen hatte ich einfach niemanden. Und natürlich vom Westen hatte ich auch falsche Vorstellungen. Ich habe schon ein bisschen an die Boshaftigkeit des kapitalistischen Systems auch geglaubt. Und das war für mich keine Alternative. Also ich wusste einfach nicht, wohin. Ja, das stimmt. Es war ja für mich auch immer so ein Grund, zum Beispiel nicht in die Kirchen zu gehen in diesen Zeiten, weil sich dort die Ausreisewilligen versammeln. Ich fand das auch irgendwie ein Missbrauch beiderseits. Ja. Also die Ausreisewilligen fanden dort ein Dach, benutzten das als Kanzel für sich. Und die Kanzel verzichtete sozusagen auf ja auf eigene Ideen und benutzte die Ausreisenden. So hatte ich mir das vorgestellt. Als ich die kennengelernt habe, unsere Revolutionspastoren, dann da war das ganz anders. Da wusste ich, dass das auch ganz anders gelaufen ist. Aber hatte einfach so von Haus aus was gegen das Pfaffentum und da war das für mich nicht der richtige Weg. Also das, ich kann sagen, ich wollte nicht nur nach dem Westen, sondern ich wollte auch nicht in die Kirche gehen. Ich wollte auch nichts mit diesen Kreisen da des Andersdenkens zu tun gehabt. Man war in seiner Nische und das bin ich auch bis kurz vor der Wende geblieben. Ich bin da nicht rausgekommen. Das war erst diese Idee der Bürgerbewegung und so, die mich dann mit den anderen zusammengebracht hat. Und das war natürlich dann ein Aha-Erlebnis, dass eben so auch einiges freisetzt. Ja.
Sind Sie damals unterwegs gewesen, auch in anderen Ländern im Ostblock?
Ja, also ich war mal 8 Wochen im Kaukasus mit Freunden, einer Familie abgetaucht. Und das war ein tolles Erlebnis, ja. Aber eben auch ein Schlüsselerlebnis, so welches Elend eigentlich sich unter diesem Glanz des realen Sozialismus verbirgt. Na, das war schon,
dass man da auch eine Vergleichsbasis erstmal bis zum gewissen Grad hatte und man dann sich wahrscheinlich dann gereist, ganz gut aufgehoben fühlt in der DDR bis zum gewissen Grade. Ne? Das oft wird ja geschielt auch, oder wird so gesagt, dass oft geschielt wurde auf den Westen, auf das, was es da alles gab und dass man alles kaufen konnte. Also auf diese Zugänglichkeit, die Einfachheit, auch an Dinge heranzukommen, ja, was erstmal Konsum heißt in erster Linie. Ja, ich erinnere mich da auch an Geschichten, die mir erzählt worden sind, wie schwierig es beispielsweise war, eine Heizungsanlage oder so in ein Haus zu bauen. Also wie kompliziert eigentlich das Leben erstmal war, also man musste schon für gewisse Dinge einfach auch warten, beziehungsweise auch eintreten, ja. Und all das war vielleicht einer dieser Faktoren, die dazu geführt haben, dass auch vielleicht es einen gewissen Unmut auch gab, ja, an dem, was eben die DDR war.
Weiß ich nicht, kann ich nicht so sagen. Also die Geschichten, dass also der Professor auf seiner Westreise irgendeine Mischbatterie klaut, weil er sie unbedingt brauchte und dann sie zurückbrachte in die DDR. Also die haben mich nie besonders beeindruckt, die haben mich eher irgendwo verzweifelter gemacht, weil das kann es ja nicht sein. Ja. Also für mich war das das Erlebnis, was ich zur Wende dann hatte, was ich jetzt auch meine mit diesen irren Zeiten und Verrückten, das war die Toleranz, die vorher nicht da war. Toleranz heißt, den anderen zu ertragen in der Absicht, ihn zu verstehen. Das bedeutet, dass der andere mir auch ein bisschen wehtut, dass der andere auch mir ein bisschen Schmerzen bereitet. Und trotzdem will ich ihn ertragen, in der Absicht, ihn zu verstehen. Will ich ihn annehmen, so wie er ist, aber nicht, weil er mir egal ist, sondern weil er mir was bedeutet. Und das war nicht der Fall in der DDR. Da wurde nichts toleriert. Ja. Mhm. Und ich denke, das war für viele auch das Erlebnis in der Wende, wo sie sagen, also diese Verrücktheit, dieses Gefühl, es gibt was anderes, es gibt vieles andere.
Also dieses Öffnen plötzlich auch der Gedanken, die möglich waren zu fassen.
Und das nebeneinander zu erleben und in dem anders, in der Vielfalt sich eins zu sein, das war enorm. Das war enorm. Also es gab ja überhaupt in der Zeit vor der ersten Wahl, ob da einer beim demokratischen Aufbruch, bei Demokratie jetzt, Grünen Partei oder in der SPD oder CDU, in diesen Splittergruppen, die sich dann so bildeten dann, und wieder zusammenflossen. Es war erstmal immer die gute Absicht, die man dem anderen zutrauen wollte. Es war nur die Frage des Weges, den anderen Weg, den die gehen wollte. Das war aber nicht das Ziel, dass es eine freie menschliche Gesellschaft werden soll. Ein bisschen was davon ist ja auch so geworden, muss man ja sagen. Also das ist, also dieses Land, so wie es ist jetzt, ist schon mehr meins, als das die DDR das gewesen wäre. Das war es also nicht. Ne?